Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bevor wir zur Lesung des Predigttextes kommen, soll ich noch Grüße ausrichten von Geschwister Heimann. Es geht Ihnen schon wieder etwas besser. Und damit kommen wir zur Lesung des heutigen Textes. Wir schauen in größere Teile von 1. Mose 35. Und ich lese uns die Verse 1 bis 8, 1. Mose 35, 1 bis 8. Und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohest. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren: Schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider, dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die an ihren Ohren hingen, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz, das im Lande Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort Bethel, El-Bethel, denn dort hatte Gott sich ihm geoffenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb, und sie wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche, und er gab ihr den Namen Alon-Bachut. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in Sichem war Jakob am falschen Ort. Das war das Thema des letzten Sonntags. Er und seine Familie waren dadurch in große Not geraten. Zunächst durch die Vergewaltigung seiner Tochter Dina, dann durch die maßlose und grausame Rache seiner Söhne. Dabei ist ergänzend zum letzten Mal noch zu sagen, es ist nichts dagegen einzuwenden, dass Jakobs Söhne den Täter mit dem Tod bestraft haben. Das ist auch in den Ordnungen Gottes die vorgesehene Strafe für Vergewaltiger. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, eine Vergewaltigung ist nicht weniger schlimm, im Grunde vielleicht sogar noch schlimmer als ein Mord. Denn ein Mord ist im Grundsatz eine abgeschlossene Sache. Und mit einer abgeschlossenen Sache kann man sich auseinandersetzen und anfangen, sie zu bewältigen. Eine Vergewaltigung dagegen lässt das Opfer häufig oder wohl sogar zumeist, wenn nicht immer, sein Leben lang nicht mehr los. Nicht selten ist das ganze weitere Leben zerstört, Ehen und Familien zerbrechen an den Folgen, ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität und in Beziehungsfragen ist die Folge. Nicht wenige der Männer und Frauen, die sich prostituieren, dürften in der Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs gewesen sein. Ich halte deshalb Vergewaltigungen für eines der kapitalsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit überhaupt. Und dass heute Sexualverbrechen in unserem Staat rechtlich weithin als Kavaliersdelikte behandelt werden, ist ein gesellschaftliches Kapitalverbrechen an den Opfern, zumeist Frauen. Welche Schuld die politisch und gesellschaftlichen Verantwortlichen hier auf sich laden, insbesondere heute auch durch die von ihnen geförderte und gut geheißene Invasion zumeist männlicher Muslime, ist in Worten gar nicht auszudrücken. Der Herr wird ein gerechter und scharfer Richter über diese unermesslichen Schandtaten sein. Das ist ein großer und vielleicht der einzige Trost diesbezüglich in diesen Tagen. Und dabei stehen mir als Adressaten dieses Gerichts weniger die Invasoren vor Augen, als vielmehr diejenigen in Politik, Medien, Kirchen, Justiz, den Behörden, auch der Polizei, welche das alles fördern, zumindest zulassen oder nicht konsequent verfolgen und ahnden. Der Herr wird über alledem ein gerechter und scharfer Richter sein, über denen, die nicht umkehren von ihren bösen Wegen. Jakobs Söhne allerdings haben eben nicht gerechtes Gericht geübt, sie haben in maßloser Weise gewütet. Zahllose Unschuldige waren Opfer ihres grausamen Rachefeldzugs geworden und dadurch haben sie den Zorn der ganzen Umgebung auf sich und Jakobs Familie gezogen. Für Jakob war in Sichem damit kein Bleiben. Damit er es auch wirklich kapiert, meldet sich nun Gott selbst wieder zu Wort. Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist. Der Herr fordert damit auch die Erfüllung des Gelübdes ein, das Jakob nach seinem Traum von der Himmelsleiter abgelegt hatte. Spätestens jetzt müsste Jakob aufgehen, dass er mit der Erfüllung dieses Gelübdes deutlich in Verzug ist. Jetzt handelt er jedenfalls auch umgehend. Und wie viel Nachholbedarf da besteht, das sagt uns Vers 2. Da sagt nämlich Jakob zu seinem Haus und allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und wechselt eure Kleider. Eigentlich staunen wir da. Fremde Götter im Haus Jakobs, im Haus des dritten Erzvaters des auserwählten Volkes Gottes, man mag es eigentlich gar nicht glauben. Aber so ist es. Wir hatten es damals nur kurz gestreift, dass Rachel bei der Flucht aus Haran mindestens einen der Hausgötter ihres Vaters hatte mitgehen lassen. Und offenbar war das beileibe nicht der einzige Götze, der sich im Haushalt des Jakob befand. Denn er redet ja hier in der Mehrzahl und auch nachher ist in der Mehrzahl die Rede. Er wendet sich nicht speziell an Rahel, sondern an sein ganzes Haus. Und die Wirkung dieser Götzen dürfen wir nicht unterschätzen. Bei der Katastrophe, in die Jakob mit seiner Familie geraten war, durfte nicht nur eine Rolle gespielt haben, dass Jakob eigenwillig am falschen Ort war. Jakob hatte bisher auch nichts gegen die Götzen in seiner Familie unternommen. Wir sehen hier übrigens eine gefährliche Parallele zu Salomo, der durch seine Frauen den Götzendienst in Israel Einzug halten ließ. Und die Anwesenheit von Götzen öffnet die Tür für das Wirken satanischer Mächte. Der Blutrausch, in den Jakobs Söhne verfallen waren, könnte ein Indiz für solches satanisches Wirken sein. Haben wir auch in der Bibelstunde schon gehabt, Brutalität, Gewalt, grundlos und so weiter, überzogen, typisch für satanische Einflüsse. Ebenso ist für den Zustand unseres Volkes heute nicht nur eine grottenschlechte Regierung verantwortlich, sondern vor allem die Gottlosigkeit unseres Volkes und die Anwesenheit unzähliger Götzenbilder und Amulette. Sie schützen uns nicht vor dem Bösen, sie ziehen das Böse an. Ja, sie können Träger des Bösen sein und es ist deshalb keineswegs harmlos und ungefährlich, einfach einen Buddha im Wohnzimmer rumstehen zu haben oder anderes okkultes Zeug. Jakob mistet deshalb hier den Stall des Augias aus und schafft geistliche Ordnung in seiner Familie, was längst überfällig war. Wenn es bei uns zu Hause nötig sein sollte, sollten wir es ebenfalls umgehend tun. Wir können nicht Gott vertrauen und zugleich abergläubisch am vierblättrigen Kleeblatt, am heiligen Christophorus, am geweihten Palmboschen oder irgendwelchen esoterischen Glücksbringern hängen. Weg damit, so wie es hier auch im Haus des Jakob geschieht. Die Götzen werden Jakob übergeben und dieser vergräbt sie unter einem Baum. Ich vermute deshalb, dass sie im Wesentlichen nicht aus Holz waren, sonst hätte er sie wohl verbrannt. Wahrscheinlich dann aus Metallen, vielleicht auch aus edlen Metallen. Die Frage ist, warum hat er sie nicht kurz und klein geschlagen und zermalmt, wie Mose später das goldene Kalb? Ich vermute, dafür fehlte ihm schlicht die Zeit. Die Lage für ihn und seine Familie war höchst brenzlig geworden. Er muss sehen, dass er das Weite sucht, den Götzenballast so schnell wie möglich abwerfen, verbuddeln und dann nichts wie weg. Neben den Götzen werden auch noch Ohrringe erwähnt. Damit dürften aber nicht Ohrringe allgemein gemeint sein, soweit sie als simpler Schmuck getragen werden, sondern solche, die speziell als Amulette getragen wurden. Wie heute etwa sich manche einen heiligen Christophorus um den Hals hängen oder sonstige jede Menge heidnische Amulette. Wenn man da im Internet guckt, findet man jede Menge solches Zeug, was man sich um den Hals oder im Zweifel auch an die Ohren hängen kann. Das dürfte die Meinung sein. Nicht nur die Götzen werden abgetan, sondern auch die alten Kleider. Wechselt eure Kleider. Warum sollt ihr die Kleider wechseln? Die neuen Kleider sind wie die gewaschenen Kleider in 2. Mose 19, 10 und 14 Zeichen der Reinigung und des Neuanfangs. In 2. Mose 19, wo Mose zweimal im Auftrag Gottes dem Volk sagt, sie sollen ihre Kleider waschen, da bereitet sich das Volk für das Reden Gottes am Sinai. Vorbereitung gewissermaßen zur Begegnung mit Gott. 3 Monate nach dem Auszug aus Ägypten. Hier bereitet sich das Haus Jakob für einen neuen Lebensabschnitt mit Gott. Auch zur Gottesbegegnung mit Bethel. Der Ort ja, an dem Jakob festgestellt hat, der Ort, an dem der Herr wohnt, an dem er ihm erschienen ist. Und bevor nun dieser Ort wieder erreicht wird, soll sich das Volk auch in entsprechende Verfassung bringen, innerlich und äußerlich. Der alte Dreck wird abgelegt und ein neues, gereinigtes Leben beginnt. Deshalb werden die Götzen auch in Sichem oder bei Sichem begraben, nicht bei Bethel. Die werden bewusst vorher ausgesondert und zurückgelassen, bevor sich Jakob mit den Seinen nach Bethel auf den Weg macht. So haben wir es in der Lesung Kolosser 3, 5 bis 11 gehört und so sehen wir es auch in Epheser 4, 22 und 23, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Im alten Bund sind es nur die Kleider, die gewaschen oder abgelegt werden. Im neuen Bund ist es der ganze Mensch. Denn im neuen Bund ist uns ja durch den Heiligen Geist ein neuer Mensch mit einem neuen, fleischernen Herzen verheißen anstelle des alten, steinernen Herzens. Ein neues, gottgefälliges Leben, eine neue Gesinnung, ein neuer Wandel, darum geht's. Das soll hier zum Ausdruck gebracht werden, das Alte bleibt zurück, Neues beginnt. Genauso wie wir es auch bei unseren Taufen formulieren, aus dem Reich der Finsternis, des Todes und des Teufels treten wir hinüber in das Reich des Lichts. Bei der Taufe bekennen wir deshalb mit der ganzen Christenheit unseren Glauben an den dreieinigen Gott mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses und sagen damit zugleich allem teuflischen Werk und Wesen ab. Solch einen Neuanfang macht Jakob hier mit seiner Familie. Er trennt sich vom Alten, vom Götzendienst und allem anderen und fängt neu an. Und der Herr hält auch sofort schützend seine Hand über ihn. Ich hatte da letzten Sonntag schon kurz vorgegriffen. Der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Wer auf den Wegen Gottes ist, der darf sich des Schutzes und des Segens Gottes gewiss sein. Und deshalb sollten auch wir, wo es nötig ist, konsequent alte Wege verlassen, alte Kleider und Gewohnheiten ablegen und in ein neues Leben mit Jesus aufbrechen. Dieser neue Weg führt Jakob nun schnurgerade nach Bethel, an den Ort, an dem er längst hätte sein sollen. Als erstes baut er dort einen Altar und nennt ihn El Bet-El, Gott des Gotteshauses. Dem Gott, der ihm hier in Bet-El erschienen war, ist dieser Altar geweiht. Auch in Sukkot hatte Jakob übrigens einen Altar gebaut und nannte ihn El Elohe Israel, Gott der Gott Israels. Wir sehen deshalb, beiden haben es auch bei Abraham gesehen. Die Erzväter haben immer wieder an wichtigen Stellen Altäre gebaut. Zur Erinnerung, Jakob hatte ja kurz vor Sukkot seinen neuen Namen Israel im Kampf mit Gott schon bekommen. Den Namen, der dann der Name fürs ganze Haus und seine Nachkommen, fürs ganze Volk Israel wurde. Und diese Altäre, die die Väter dann errichtet haben, die geben Gott die Ehre. Sie erinnern an sein Eingreifen, seinen Schutz, seine Liebe und Treue. Sie symbolisieren seine Gegenwart. Dann kommt in Vers 8 ein personeller Einschub. Da stutzen wir kurz, wir lesen, und Deborah, die Amme Rebekkas, starb und sie wurde unterhalb von Bet-El begraben unter der Eiche und er gab ihr den Namen Alon-Bachut. Warum stutzen wir da? Die Amme Rebekka, die wird erwähnt, als Eliezer Rebekka holt aus Haran. Da lesen wir, dass die Amme der Rebekka sie begleitet in ihre neue Heimat zu Abraham und Isaak. Aber eigentlich müssten wir jetzt die Amme Rebekkas immer noch im Haus des Isaak und bei der Rebekka erwarten. Und jetzt finden wir sie hier beim Tross des Jakob. Wie kam sie dahin? Wissen wir ganz einfach nicht. Sie könnte schon damals Jakob auf der Flucht begleitet haben, ohne erwähnt worden zu sein, halte ich für eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher könnte es sein, dass Rebekka sie später in Begleitung einiger Knechte nach Haran zu Jakob geschickt hat, damit er da jemand hat, der für ihn sorgt und um ihn ist. Jedenfalls starb sie jetzt und ihr Begräbnis zeigt, welche Liebe und Wertschätzung sie genossen hat. Der Baum, unter dem sie begraben wird, wird nach der großen Trauer um sie benannt, Eiche des Weinens. Dann erscheint dem Jakob noch einmal der Herr. Er segnet den Neubeginn im Leben des Jakob. Er bekräftigt ihm noch einmal den neuen Namen, den er ihm am Jabbok schon gegeben hatte. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel ist dein Name. Man geht davon aus, dass es mit Kämpfen zu tun hat, Gotteskämpfer. Das war ja auch der Zusammenhang, weshalb Gott ihm den neuen Namen gegeben hat beim Kampf am Jabbok. Allerdings seit dem Ringen am Jabbok hatte Jakob seinem Namen noch nicht viel Ehre gemacht, seinem neuen. Das soll jetzt anders werden. Unter dem Beistand des Allmächtigen soll Jakob mit seinen Nachkommen das werden, wozu er von Gott berufen ist. Und Gott bestätigt ihm die Verheißungen, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen. Ich habe da auch mal erst kurz gerätselt, eine Nation und eine Schar von Nationen. Nicht nur ein Volk soll aus Jakob entstehen, sondern eine ganze Versammlung, eine ganze Schar von Völkern. Und was in der Übersetzung nicht hervorgeht, auch die Schar steht nochmal im Plural. Die Synagoge, die Synagogai der Völker, Versammlungen von Völkern. Man könnte die Völker in der Mehrzahl zwar theoretisch noch auf die 12 Stämme Israels deuten, die gehören sicher auch dazu. Aber im biblischen Sprachgebrauch ist Israel immer das Volk in der Einzahl. Im Unterschied zu den Völkern, den Heiden, in der Mehrzahl. Ich vermute deshalb, dass die eine Nation, die der Herr hier zunächst nennt, das ist Israel. Das sind die 12 Stämme, ein Volk, eine Nation. Die Scharen von Nationen dagegen sind die Heidenvölker, die sich mit und um Israel zum neutestamentlichen und endzeitlichen Gottesvolk sammeln. Hier durfte die neutestamentliche und endzeitliche Entwicklung und Berufung des Volkes Gottes schon vorhergesagt und zugesagt sein. Wir denken dabei ja an die dritte Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hatte. Die dritte Verheißung, wie heißt die? Die erste, die Nachkommen, die zweite, das Land. Die dritte, in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Wenn aus den Nachkommen Abrahams der Messias kommt, der Heiland und Retter der Welt, und die Völker, die Heiden, den Messias Israels auch als ihren Heiland und Erlöser annehmen, dann wird ein Gottesvolk, so betont das Neue Testament auch, dann wird ein Gottesvolk entstehen aus dem einen Volk der Juden und den Völkerscharen der Heiden. Dann bilden die alle miteinander das rechte geistliche Israel. Nicht so, dass sie die Nachkommen Jakobs ersetzen, sondern so, dass sie zu ihnen dazukommen. Ein Gottesvolk aus dem Volk der Juden und den Völkergemeinschaften der Heiden. Im tausendjährigen Reich, leider erst da, wird diese Verheißung ganz in Erfüllung gehen. In der neutestamentlichen Gemeinde fängt sie schon an, wo neben gläubigen Juden, die Jesus als ihren Messias und Heiland erkannt haben, eben auch Menschen aus den Völkerscharen dazukommen. Und dann bestätigt der Herr dem Jakob auch noch einmal die Verheißung des Landes. Das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Liebe Geschwister, das ist bis heute von ganz entscheidender Bedeutung, wenn wir in den Nahen Osten schauen. Die ganze Erde ist des Herrn. Und er teilt den Völkern ihre Gebiete zu innerhalb ihrer jeweiligen Grenzen. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Und diese von Gott gesetzten Wirklichkeiten und Grenzen können nicht ohne Schaden missachtet werden. Weder von unserer Regierung in Berlin noch von anderen. Weder für die Grenzen des deutschen Volkes noch für Israel. Wer Israel sein Land streitig macht, der legt sich letztendlich mit dem allmächtigen Gott an. Dass die Juden heute, wie wir schon festgestellt hatten, auch das letzte Mal zumeist ein wüster und gottloser Haufen sind, ich hatte früher auch schon auf die jüdischen Verstrickungen in der Hochfinanz hingewiesen, die für das meiste Elend dieser Welt verantwortlich sein dürfte, ändert nichts an den Ordnungen und Verheißungen Gottes. Abraham, Isaak und Jakob ist dieses Land verheißen und ihren Nachkommen. Und der Herr wird dafür sorgen, dass sie es bekommen und behalten. Da mögen die gottlosen Völkerscharen wüten, wie sie wollen. Sie kämpfen nicht gegen Israel. Sie kämpfen gegen den allmächtigen Gott. Tief berührt von dieser Begegnung mit Gott errichtet Jakob in Bethel noch einen weiteren Gedenkstein. Wer mitgezählt hat, der weiß, da muss jetzt mindestens ein Altar und noch zwei Gedenksteine stehen, nämlich der erste, den Jakob nach seinem Traum von der Himmelsleiter aufgerichtet hat. Da nahm er ja den Stein, auf dem er nachts sein Haupt liegen hatte und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann baut er ein Altar, dann errichtet er jetzt noch einen Gedenkstein. Bethel, das Haus Gottes. Er spendet ein Trankopfer und gießt Öl darauf. Übrigens die erste Erwähnung eines Trankopfers im Alten Testament, lange bevor Mose irgendwelche Opfer aufgetragen bekam. Das Trankopfer bringt wie das Speisopfer den Dank und das Lob über den göttlichen Segen zum Ausdruck. Es besteht vor allem aus Wein und gegebenenfalls aus Öl. Das sind im Prinzip wohl auch die wichtigsten, die kostbarsten Flüssigkeiten, wenn man so will, Wein und Öl. Jakob gedenkt des Segens, mit dem ihn der Herr bis auf diesen Tag begleitet hat und der ihm auch für die Zukunft verheißen ist. Dann berichtet Vers 16 schon wieder vom Aufbruch Jakobs. Er will weiter nach Ephrata. Wir gucken mal hier, kurz mal wieder auf die Karte. Da war er gekommen, da oben vom Gebirge Gilead, rechts oben. Am Jabok entlang Sukkot, wo er auch schon einen Altar errichtet hatte, hinauf nach Sichem, wo es nicht so gut gelaufen war, und dann sind wir hier schon in Bethel. Das ist das Tote Meer. Und genau, und jetzt will er weiter hinunter nach Hebron, in die Gegend, in der sich sein Vater Isaak aufhält. Von Bethel, Ephrata, geht man davon aus, muss irgendwo zwischen Bethlehem und Hebron liegen. Da will er hin. Aber Rahel ist hochschwanger und steht kurz vor der Entbindung. Für Jakob setzt sich die Reihe schwerer Ereignisse fort. Ein Neuanfang mit Gott bedeutet nicht notwendigerweise das Ende aller Mühen und Nöte. Segen bedeutet nicht notwendigerweise vor allem äußeres Wohlergehen. Und deshalb heißt unser heutiges Predigtthema auch gesegnet, auch in äußerer Not. Gesegnet, auch in äußerer Not. Auf dem Weg nach Ephrata bekommt Rahel ihr zweites Kind, einen zweiten Sohn nach Josef, aber sie stirbt bei der Geburt. Bevor sie ihr Leben aushaucht, gibt sie ihrem Sohn den Namen Ben-Oni. On heißt Mühe, Qual. Extrem viel mütterliches Feingefühl für ihren Neugeborenen schwingt bei dieser Namensgebung nicht mit. Eher viel konzentriert sein auf das eigene Ego und sein Leiden. Rahel hat bei dieser Namensgebung mit Sicherheit, wie leider auch manche Eltern heutzutage, nicht wirklich bedacht, was sie ihrem Kind mit manchen Namen antun. Wir halten an dieser Stelle fest, über das Wesen Rahel wird eigentlich so gut wie nichts Gutes berichtet. Es dürfte bezeichnend sein, dass Rahel in der Bibel ab hier nur noch dreimal erwähnt wird. Einmal in 1. Mose 48, 7, da blickt Jakob nochmal auf ihr Begräbnis und ihren Tod zurück. Und dann beim berühmten Wort, das wir alle kennen, auch im Neuen Testament. Wo kommt Rahel im Neuen Testament vor? Rahel weint um ihre Kinder. Blick auf den Kindermord in Bethlehem. Denn Ephrata, Ephraim ist die Gegend um Bethlehem. Ja. Die verheißt die Prophetie, Jeremia 31, 15, Rahel weint um ihre Kinder und die Erfüllung desselben Matthäus 2, 18. Nur an diesen drei Stellen kommt Rahel nach ihrem Tod noch vor, sonst nicht mehr. Es ist wichtig, sich nicht vom Äußeren beeindrucken zu lassen. Es wird von Rahel erwähnt, dass sie gut aussah, hatten wir damals betont, die Bibel ganz explizit, dass sie eine attraktive Frau war, aber es ist eben wichtig, sich nicht vom Äußeren beeindrucken und blenden zu lassen. Gut, dass bei unseren Frauen beides zusammenfällt, die äußere und die innere Schönheit. Den fatalen Namen, den Rahel ihrem Sohn geben wollte, ihrem zweiten, den ändert Jakob allerdings dann sofort. Statt Ben-Oni, Sohn meiner Qual, meiner Schmerzen, nennt er ihn Benjamin, Sohn des Glücks. Dann beerdigt er Rahel und errichtet über ihrem Grab ein Grabmal. So sah das um 1900 aus. Heute ist es etwas bebauter in dieser Gegend, so sieht es heute aus. Und darunter die Grabkammer. Ich weiß nicht, ich habe im Internet nichts gefunden, ob da noch irgendein Sarg, irgendein Behältnis mit ihren mutmaßlichen Überresten drin zu finden sein soll oder nicht. Allerdings ist die Überlieferung alt. Wenn man heute von Jerusalem kommend nach Bethlehem hineinfährt im Norden, da steht noch dieses Grabmal Rahels direkt an der Mauer. 2010 aber beschloss die UNESCO, dass dies eine heilige Stätte der Muslime sei. Eine Moschee mit Namen Bilal bin Rabah, benannt nach einem Weggefährten Mohammeds, der ziemlich sicher mit Bethlehem niemals irgendwas zu tun hatte. Und die UNESCO forderte, dass Israel das Grab Rahels, das Grab einer seiner Ahnmütter, aus seiner jüdischen Erbliste bedeutender Denkmäler entfernen sollte. Dabei wird Rahels Grab erst seit 1996 von Muslimen nach diesem Weggefährten Mohammeds benannt. Die Tradition als Rachels Grab ist dagegen Jahrtausende alt. Wir halten auch hier fest, liebe Geschwister, eine Einrichtung, die so mit der Wahrheit und geschichtlichen Fakten umgeht wie die UNESCO, offenbart damit ihr zutiefst satanisches Wesen. Denn Satan ist der Vater der Lüge und der Täuschung. Derartige satanische Lüge und Täuschung haben wir leider heute auch in Deutschland fast überall, wohin das Auge blickt. Und liebe Geschwister, haltet es euch immer vor Augen, wo Lüge und Täuschung sind, da ist der Teufel am Werk. Und ich wundere mich immer wieder, dass selbst Christen auf diese Lüge und Täuschung hereinfallen. Aber durch derartige Lüge und Verdrehung historischer Fakten, wie etwa im Falle Rahels und ihres Grabes, wird Frieden im Nahen Osten gewiss nicht gefördert. Lüge fördert wesensmäßig den Unfrieden, auch in unserem Land. Und es ist übrigens eine höchst lobenswerte Tat des so viel gescholtenen US-Präsidenten Donald Trump, dass er den Rückzug der USA aus dieser Lügen-UNESCO beschlossen hat. Und jede anständige Regierung kann diesem Beispiel eigentlich nur folgen. Denn es ist nicht die einzige Lügengeschichte, die die UNESCO betreibt. Die Geschichte der UNESCO ist voll davon. Erneut bricht Jakob auf und errichtet sein Zelt jenseits von Migdal-Eder. Über diesen Ort können wir nicht viel mehr sagen, als dass er eben, wie ich schon gezeigt hatte, irgendwo zwischen Bethlehem und Hebron liegt. Bethlehem hat er seine Frau begraben und jetzt zieht er weiter. Aber da, bei Migdal-Eder, trifft Jakob die nächste Not. Sein ältester Sohn Ruben schläft mit seiner Nebenfrau Bilha, der Magd Rahels. Eine Tat, die nach 3. Mose 18 und 5. Mose 27 zu den verabscheuungswürdigsten Taten in Israel überhaupt gehört. Die solches tun, sollen nach 5. Mose 27 ausdrücklich verflucht werden. Es ist wichtig, auch diese Kleinigkeit in Anführungszeichen zu erwähnen, wie es die Bibel tut, wenn wir immer wieder staunen, was für einen wüsten Haufen der Herr da erwählt hat. Was für ein wüster Haufen. Aber wir sehen auch, mit dem neuen Leben des Jakob will es noch nicht so ganz richtig werden. Er schweigt. Er hört's, wird ausdrücklich gesagt, aber er unternimmt nichts. Zumindest nicht gleich. Erst beim Segen, als Jakob seine Söhne segnet, Kapitel 49, 4, da nimmt Ruben infolge dieser Tat seinen Vorrang als Erstgeborener. Wenn wir auf den Karten schauen, vielleicht ist euch selber schon mal aufgefallen, wer weiß eigentlich, wo der Stamm Ruben liegt. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich genauso kritisch geguckt wie gerade mein lieber Bruder. Ich habe es nämlich auch nicht gleich gewusst. Ruben, wo ist denn Ruben? Ganz versteckt, ganz unten, hier östlich des nördlichen Teils des Toten Meers, unten der Arnon, ist die Südgrenze irgendwo da reingezwängt ins Gebiet der Ammoniter und Moabiter. Am äußersten Zipfel, wo sie von Ägypten kommen, das Land eingenommen haben, da sitzt der Stamm Ruben. Und ich weiß noch nicht mal, wir werden es im Weiteren feststellen, wie lange die ihr Gebiet überhaupt nennenswert gehalten haben. Also man sieht an der Lage, die Ruben zugeteilt kriegt, und auch im Weiteren, er hat eine ausgesprochene Randposition, der Erstgeborene. Die Bibel redet nicht immer gleich. Auch Jakob nicht an dieser Stelle, aber am Endeffekt werden die Dinge dann doch zurechtgerückt. Aber wir sehen, die äußere Not scheint Jakob an den Stiefeln zu kleben. Erst das Drama in Sichem, dann der Tod seiner geliebten Frau, dann die Blutschande seines Erstgeborenen. Auch von uns hat jeder sein Paket zu tragen. Manches mögen wir uns durch eigenwillige Wege selbst eingebrockt haben, anderes hat der Herr zugelassen, obwohl wir auf seinen Wegen des Segens waren und sind. Die Frage nach dem individuellen Leid Warum lässt Gott das zu? Bei mir, bei meinem Bruder, bei meinem Nachbarn, der doch auch mit Gott unterwegs ist. Warum lässt Gott das zu, obwohl ich doch auf seinen Wegen bin? Die lässt sich nicht pauschal beantworten. Einen Sinn jedoch, liebe Geschwister, hat dieses Leid immer. Es soll uns ganz nah zu Gott treiben, damit wir gerade in Leid und Not umso mehr die Hilfe von ihm erwarten und seine Nähe suchen. Amen.